Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 253. Und die Saison des VfB biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Das Pokalfinale schwebt über allem, aber erstmal wollen wir natürlich noch über den vorletzten Bundesligaspieltag reden. Das letzte Heimspiel in dieser Saison, und zwar war das ein 4:0 des VfB gegen den FC Augsburg. Und ich begrüße ganz herzlich zunächst natürlich einen Fan des Gegners, und das ist in diesem Fall der Marco. Ihr habt ihn schon im Vorbericht auf unserem Blog lesen können. Bei Blue Sky ist er zu finden unter @marcofca.de. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Marco.
Servus zusammen. Ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Diskussion und bedanke mich für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch. Und wenn ich wir sage, dann meine ich neben mir natürlich noch den Andreas. Hi.
Schönen Abend auch von mir.
Gut, bevor wir gleich auf das Spiel sprechen und über das Pokalfinale, was natürlich ständig Thema ist bei uns, wollen wir natürlich erstmal den Marco kennenlernen. Ihr habt ihn, wie gesagt, schon gelesen im Blog vor dem Spiel. Aber Marco, erzähl doch mal kurz bitte was über dich. Wie bist du FCA-Fan geworden?
Ja gut, erstmal Pokalfinale habe ich noch nicht erlebt. Auch wenn ich schon seit gut 20 Jahren jetzt dem FCA die Treue halte. Also schon gefühlt seit der dritten Liga. Ich habe direkt neben dem alten Stadion gewohnt. Mein Opa war FCA-Fan und klar wächst man dann damit auf. Und genau, mittlerweile jetzt schon seit 20 Jahren durch schwere Zeiten, aber auch durch leichte Zeiten gegangen. Und ja, das ist so meine Geschichte zum FCA.
Sehr schön. Wie würdest du die Zeiten jetzt beschreiben? Leicht, schwer, mittel?
Leichter tatsächlich als, ich habe schon... Ich habe Zweitliga-Abstieg miterlebt, den verpassten Aufstieg von der dritten in die zweite Liga, das sind dann schon harte Erlebnisse gewesen. Momentan ist es dann mit den Möglichkeiten, die man jetzt hat, schon ein bisschen frustrierend, aber es gab schon Schlimmeres tatsächlich.
Ja, ich glaube, so geht's uns auch gerade. Vielleicht tabellarisch auf dem etwas, wobei tabellarisch sind wir ungefähr im gleichen Bereich, mit dem Unterschied, dass wir dieses Jahr Champions League gespielt haben, aber ja, ich glaube, auch bei uns könnte es schlimmer sein. Und damit leite ich direkt über zu den aktuellen Themen, weil du sagst das gerade, im Pokalfinale musst du dich nicht mit beschäftigen. Der VfB muss sich so langsam mit beschäftigen. Und zwar wurde beim Cup-Handover, wie die jungen Leute heutzutage sagen, wurde der Schiedsrichter auch bekannt gegeben für das Pokalfinale. Und es ist nicht Daniel Schlager, was, glaube ich, jeden VfB-Fan freut. Es ist, wer ist der Christian Dingert, ne? Andreas, was hast du zu dieser Ansetzung? Zufrieden?
Also ich war ein bisschen überrascht, dass es nicht Brich wurde, weil der hat ja so eine Karriere, dass man ihm das vielleicht nochmal so als finalen Goodie mitgeben wollte.
Der wollte, glaube ich, ein entspanntes Spiel haben. Deswegen haben sie dem sogar als Augsburg-Spiel gegeben am
Wochenende? Augsburg gegen Union, weil er ja auch aus München kommt, wegen Familie etc. Deswegen ist es für ihn ein bisschen entspannter, glaube ich.
Ja, genau. Ich hatte irgendwo gelesen, dass er kein Spiel haben wollte, dem es noch um was geht. Richtig, deswegen.
Okay, ja gut, kann ich verstehen. Und ja, gut, dass es nicht Daniel Schlager geworden ist. Sonst Dingert habe ich keine Meinung zu ihm.
Also der hat, muss man dazu sagen, wie irgendwo gehört, der hat das Relegationsrückspiel gepfiffen gegen Union damals.
Gutes
Vorteil. Aber da waren wir auch selber dran schuld. Also dass Gonzales da im Abseits stand, ist, glaube ich, nicht die Schuld des Schiedsrichters gewesen. Aber auch sonst müssen wir da, glaube ich, keine bösen Oben heraufbeschwören. Ansonsten gibt es zum Pokalfinale noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich habe gesehen, es hat sich jemand einen Pokal auf den Arm tätowieren lassen. Dann nehme ich doch lieber die gute S-Bahn, was natürlich Sachbeschädigung ist. Aber grundsätzlich lieber als jemand, der sich schon vor dem Finale die Trophäe auf den Arm tätowieren lässt, oder Andreas?
Ja, gut, es gibt immer verrückte Fans. Also ich wette, wenn man bei den Bielefeldern guckt, dann wird es auch einige geben, die sich sowas Verrücktes tätowieren haben lassen.
Ich habe nur gesehen, dass
das ist so eine Mode aus Amerika. Ich sehe das immer beim Super Bowl, dass da sich schon alle den Super Bowl tätowieren mit Sieger.
Vorher oder hinterher?
vorher.
Okay, na gut, ja, dann das kann natürlich sein. Ich habe nur gesehen, dass die Bielefelder das Hermannsdenkmal da oben irgendwo ein riesiges Arminia-Trikot übergezogen haben. Aber wir werden uns mit dem Pokalfinale natürlich nächste Woche noch ausführlich beschäftigen. Dann haben wir auch einen Bielefeld-Fan zu Gast. Wir reden dann ganz kurz über das, ja, nicht besonders spannendes Spiel gegen Leipzig hoffentlich, wo keine weiteren Verletzungen dazukommen, und widmen uns dann ausführlich dem Pokalfinale. Deswegen wollen wir es an dieser Stelle dabei belassen und starten kurz in unseren ersten Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne über Patreon tun, mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Wenn ihr dann neu einsteigt, kriegt ihr ein Starterpaket für Neueinsteiger, logischerweise. Und wenn ihr uns mit $10 im Monat unterstützt, dann werdet ihr wie der Daniel in jeder Folge genannt. Und auch auf dem $5-Level, also pro Monat, werdet ihr genannt. Das trifft auf den Mark und der unterstrich Zylinder zu. Und wenn ihr uns auf dem $2-Level unterstützt, auf dem Kakao-Level, dem sogenannten, dann werdet ihr stellvertretend genannt im Wechsel mit anderen Unterstützern. Und diese Folge bedanken wir uns beim Patrick. Bei PayPal könnt ihr uns unterstützen, wann und wie häufig ihr wollt. Und schon kleine Spenden helfen uns natürlich, den Podcast am Laufen zu halten und die laufenden Kosten zu decken. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Gut, dann starten wir direkt ins Spiel. Zunächst mal zur VfB Startelf. Die war insofern ein bisschen überraschend, dass wir natürlich wussten, dass Leo Stergio ausfällt, Andreas, auf der rechten Seite. Mit wem hättest du vor dem Spiel gerechnet? Auf der rechten Abwehrseite.
Also ich glaube, ich bin da bei Wanyoman. Ich denke, da hätte man so eine offensive Qualitäten eher gebraucht. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich glaube schon seit Wochen immer wieder betone, aber irgendwie
hört nicht mehr.
Ich glaube auch nicht, dass er noch eine Zukunft beim VfB hat. Ehrlicherweise. Und deswegen wird wahrscheinlich nicht abgesetzt, eingesetzt. Vielleicht zeigt er das selber im Training nicht mehr so richtig, dass er
Lust. Er kam ja rein dann später, ne? Aber ja.
Ach so. Ah, stimmt. Als die ganzen Verletzten waren oder danach?
Nee, später. Er hat Höhnes hat dann zweite Halbzeit nochmal ausgewechselt. Aber ja. Also ich war auch ein bisschen überrascht.
Bezeichnet, ja. Wenn Stenzel vor dir gestartet, so. Das ist das schon Fingerzeig.
Ja, naja. Ich wollte gerade sagen, was ein Fingerzeig. Denkst du, Stenzel wird dann auch im Finale starten?
Ja.
Würde ich jetzt mittlerweile auch ausgehen gegen St. Pauli. Da war ja Stergio, glaube ich, auch schon verletzt. Hat sich ja im Training verletzt. Ich meine, da hat Stenzel auch schon gestartet, oder? Ja.
Ja.
Ja, genau. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass wir die Viererkette Mittelstädt, Chabot, Jeltsch und Stenzel dann auch im Finale sehen werden. Nübel ist klar, Stiller, Karasor, muss man halt hoffen. Kommen wir gleich noch zu. Führig links ist, denke ich, dann auch keine Überraschung. Undaf hinter Woltemade. Hat es dich überrascht, dass Undaf wieder startet?
Ich war jetzt nicht überrascht, aber ich hätte jetzt auch Demiric erwartet. Wobei Undav spielt schon gut, er bringt halt keine Tore oder Assists ein, aber er macht gute Pässe, er mischt vorne gut mit, nur ist ein bisschen unglücklich, finde ich.
Ja. Kommen wir gleich auch noch drauf. Und Leveling auf der rechten Seite, der hat ja die letzten Spiele zwar nicht erfolgreich bestritten, aber er hat sie bestritten. Marco, wie war denn dein Gefühl vor dem Spiel für den FCA? Ging es ja vor allem noch darum, in der Tabelle zu klettern? Also ihr hättet vor uns landen können, wenn ihr gewonnen hättet. Aber ansonsten ging weder nach oben noch unten was. Warst du angespannt vor dem Spiel? War es dir egal? Muss man mit.
Ja gut, Saison war tatsächlich so von den Europaträumen her letzte Woche schon rum. Deswegen kommen ja jetzt auch immer wieder die Trainerwechselgerüchte, deswegen war ich weder angespannt noch wirklich aufgeregt auf dieses Spiel, weil ich wusste, wenn wir durch sind, Klassenerhalt etc., dann ist bei dem Kader einfach die Luft raus. Und das hat man dann, glaube ich, auch, ja, wenn dann aufs Spiel geht, dann die ersten Minuten auch direkt gesehen, dass der VfB da ein bisschen griffiger war. So von der Aufstellung her hat man dann schon gesehen, dass man halt wieder fast identisch aufgestellt hat wie zu der eher katastrophalen Niederlage. Deswegen, ja, es ist einfach frustrierend, wenn man dann so anschaut, wie das mit den Aufstellungen etc. immer gehandhabt wird oder vor dem Spiel auch.
Und das ist, glaube ich, nicht das erste Mal jetzt, dass ihr gegen Ende der Saison, wenn es um nichts mehr geht, dann, dass da so ein bisschen die Motivation flöten geht, oder was? Ich hatte was quer gelesen bei Twitter oder Blue Sky, dass sich ein paar FCA-Fans aufgeregt haben, dass dann halt schon wieder irgendwie so, so ein bisschen der Zug draußen ist, wenn es um nichts mehr geht.
Ja, aber das ist einerseits einfach das Problem von unserer Vereinsführung, die halt immer nur aus das Ziel ausgeht. Klassenerhalt ist das Wichtigste und dann schaut man weiter. Und dann kommt dieses, dann schauen wir weiter und dann merkst du einfach schon, okay, dieses, dann schauen wir weiter, wird einfach so, ja, wir lassen es jetzt ausklingen. Und das hat man ja auch letztes Jahr schon gesehen. Ich glaube, da haben wir 7 oder 8 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und das, darauf steuern wir ja jetzt diese Saison auch wieder zu. Wenn wir jetzt das Bochum-Spiel nicht gewonnen hätten, wären wir dann wahrscheinlich auch schon wieder bei 7 Spielen ohne Sieg. Was dann, ja, katastrophal ist, tatsächlich.
Ja, da fehlt so ein bisschen das Ziel einfach auch. Ich meine, letzte Saison war ja dann auch das Spiel gegen uns auch am vorletzten Spieltag. Allerdings, in Augsburg damals, glaube ich, im April letztes Jahr. Ja. Ja, dann gehen wir doch mal ins Spiel rein. Du hast schon gesagt, der VfB kam dann direkt auch gut rein. Leveling mit einem Lattenschuss nach Lattentreffer nach 3 Minuten und nach 8 Minuten stand es dann schon 1-0. Andreas, wenn Karasor schon ein Tor schießt, dann geht alles in dem Spiel, oder? Ich glaube, das letzte Tor war bei dieses 3-2 gegen Union, wo er das den dann noch irgendwie über die Linie gewirkt hat. Ja. Auch hier Leveling schießt, Damen hält und Karasor stochert ihn irgendwie rein und hat wieder Glück, dass der Ball noch irgendwie über die Linie kommt. Ja. Was sagst du zu der frühen Führung?
Also hatten wir schon ein bisschen Glück, muss ich sagen. Ich glaube, bei guten Tagen hätten viele Damen auch fest. Aber ich meine, wir haben so 2 Tore gegen Union kassiert. Wieso darf es uns nicht auch mal passieren, dass uns 2-1 auf die Füße fällt? Und ja, ich finde ja schon Levelings Lattentreffer hätte schon ein Tor verdient gehabt. Das war schon technisch stark gemacht. Und,
Ja, also auf jeden Fall, ich war ein bisschen überrascht, dass du doch so früh, also wir hatten ja schon gegen St. Pauli letzte Woche, fand ich, eine bessere Leistung gezeigt als davor gegen Heidenheim. Und das war natürlich für so ein Heimspiel dann, vor allem wenn du 6 Heimspiele in Folge verloren hast, war natürlich ein optimaler Start. Und Marco, für den FCA war das Spiel noch nicht gelaufen, aber das war, wenn man noch ein Ziel vor Augen hat in diesem Spiel, dann war da der Ansatz relativ schnell über den Haufen geworfen mit dem frühen Gegentor, oder?
Ja gut, der Ansatz war ja sowieso defensive Stärken, wie es bei uns immer ist. Dass dann dieser Lattenschuss hat auch wieder, glaube ich, fast jeder zugeschaut, wie Leveling da einfach draufzieht, was mir auch ein bisschen hinterfragt, warum so diese Defensive bei uns war ja eigentlich immer so das Highlight in den letzten Wochen. Hier hat man es halt nicht gemerkt und dann beim Eckball, ich meine, das ist eine Fehlerkette, Isende hat einfach zum Spiel auch gepasst, kommt einfach zu spät gegen Karasor. Das Finning noch fast rausgeholt hätte, passt einfach zu seiner Form. Gefreut hätte es mich natürlich, wenn er ihn gehabt hätte. So geht er halt dann unglücklich durch, aber es ist jetzt auch nicht ein Torwartfehler oder irgendwas. War ein verdientes Tor, weil wir einfach überhaupt nicht aufgepasst haben, überhaupt nicht am Mann waren. Deswegen, ja, vom Spielverlauf her dann auch einfach eine ungünstige Situation, vor allem für unseren Spielstil, ja.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, weil die letzten beiden Spiele gingen ja auch nur 1-0 aus. Da fand ich euch zwar offensiv auch nicht so wirklich gefährlich, aber ihr habt auch nicht viel zugelassen, außerhalb jeweils diesen einen Treffer. Ich glaube, von Under war es dann im Pokalspiel und ich weiß gar nicht mehr, wer im Hinspiel getroffen hat.
Oh, war es auch Undorf tatsächlich.
Ja, stimmt, genau. Ja, stimmt, genau. Ja. Aber was ich natürlich noch vergessen habe, weil das hier eben in meinem Sheet verdeckt war und du hast mich ja letzte Woche schon darauf hingewiesen, Andreas, war die Choreo vor dem Spiel, die auf das römische Erbe Bad Cannstatt anspielt. Was ich irgendwie ganz lustig fand, dass man die ausgerechnet gegen Augsburg zeigt, weil ihr habt ja, glaube ich, auch die Saison mit den Trikots so ein bisschen so ein, oder was ist doch, das ist die Saison, oder?
Ja.
Dass sie so ein bisschen so einen Bezug auf die Römerzeit haben. Fand ich lustig, dass man das ausgerechnet gegen Augsburg zeigt, was ich, also ich meine, wir haben ja schon viele krasse Choreos bei uns gesehen, mir ist einfach nochmal bewusst geworden, was für ein Aufwand das auch einfach ist. Also gleich diese Blockfahne, dann diese ganzen Fähnchen, ja, dann steckst du da diese, also an jedem Platz, für diejenigen, die nicht in der Kurve waren, an jedem Platz, sowohl im Unterrang, ich war im Oberrang diesmal, steckt ein Fähnchen. Und das Fähnchen war halt da noch so ein kleiner Zettel drumherum mit einem Gummiband, wo dann zum einen irgendwie Anleitung stand, was man wann machen soll, und zum anderen irgendwie so noch so eine Erklärung, hier, das Fähnchen ist ein Geschenk, nimmst du mit nach Hause, wir wollen die jetzt nicht im Müll sehen, wenn ihr die nicht mit nach Hause nehmen wollt, dann sammeln wir die wieder ein. Aber Alter, was für ein krasser Aufwand. Ich meine, ja. Ich glaube, in den Stehplätzen sind es allein 10.000 Leute, die da hinkommen, dann rechnen nochmal die Sitzplätze. Also ich weiß nicht, was die Kurve insgesamt fasst, ich glaube 20.000, 25.000, weiß ich nicht. Ja. Krass, also und vom Visuellen, ich hab's, stand natürlich oben drüber, ich habe es nicht von vorne gesehen, war schon beeindruckend, also Respekt an den Schwabensturm da.
Das war voll krass, also ich habe meine Fahne tatsächlich mitgenommen, ich würde sie mir auch über mein Bett hängen, war es schon schön gemacht auch, also sehr sehr cool, auch diese Planet, da gab's auch dieses Video, was sie dann noch hochgeladen haben, wie sie das gemacht haben, also hier mit Spraydosen, das ist richtig cool, und ich war ja ganz unten links. Mhm. Also wenn du jetzt von oben runter guckst.
Ja.
Und ich weiß, dass die Fahne gezogen wurde und dann kam halt einer vom Schwabensturm und der hat die Fahne so richtig gezogen und da stand er wirklich auf dem Zaun am Ende und hat sich an dieser Fahne so noch festgehalten. Also richtig gefährlich, aber sah richtig cool aus. Ja. Es war sehr beeindruckend.
Ja. Und im Gästeblock gab es grünen Rauch, das war auch sehr ansehnlich, fand ich.
Ja, wir hatten ja auch das Motto alle in Grün tatsächlich. War ja auch ein bisschen komisch, dass wir dann in den Römer-Trikots gespielt haben, aber hat auch gut zur Choreo von euch gepasst. Von daher.
Ja, fand ich also auch. Da auf jeden Fall eine runde Sache. Und anders als bei welchem Spiel war das denn? Bei irgendeinem Drittligaspiel. War das Cottbus? Cottbus gegen Rostock, wo die eine Ecke so eingeräuchert haben und genau in dem Nebel, der dann entstanden ist, spielt der Verteidiger irgendwie von der Linksverteidiger einen Rückpass auf den Torwart. Was war das denn? Irgendein Spiel, wo auf jeden Fall alles zugeraucht war und die Mannschaft, deren Fenster die Pyro gezündet haben, eigentlich noch ein Tor gebraucht hätte. Na gut, also das alles traf in dem Spiel nicht so. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Weniger schön wurde es dann in der 10. Minute, als Samuel Issende einem Ball hinterherging, den Stiller gerade erobert hatte, glaube ich, und ihm auf die Wade trat. Stiller knickte um und musste dann unter Tränen ausgewechselt werden. Wir müssen mittlerweile, es ist eine Verletzung am, ich weiß mir noch rausschreiben. Auf jeden Fall ist es eine Verletzung, haben sie nicht gesagt, sondern auf jeden Fall war das an Bändern, also der ausschlaggebend. Irgendwas am Bänderapparat. Also ausschlaggebend war nicht der Tritt auf Schienbein, weil das dachte ich nämlich auch zuerst, das wird ja höchstens irgendwie, keine Ahnung, ein Stempelabdruck auf der Wade sein, aber das Entscheidende war natürlich, dass er umknickt. Der Schiedsrichter Timo Gerrachs zeigt erst gelb und dann nach VR-Ansicht rot. Stille wird unter Tränen ausgewechselt und Keitel kommt für ihn rein. Vielleicht erstmal an Marco, wie bewertest du das? War es fahrlässig? War es einfach Pech, dass er ihn da so tritt? Wie bewertest du die Szene?
Ja, also
unabhängig von der Bedeutung, ist für uns das Pokalfinale, ist ja nochmal was anderes.
Ja, also zuallererst mal gute Besserung an Angelo Stiller. Also ist einfach eine unglückliche Situation und ich habe auch einfach, als ich das gesehen habe, sofort gesagt, ja, okay, das ist rot. Es ist einfach eine rote Karte. Ich weiß auch nicht, warum Essende da so reingeht. Ich meine, wir sind wirklich im Mittelfeld vom Mittelfeld an der Außenlinie. Stiller hätte den wahrscheinlich nirgendwo hinspielen können, so richtig. Mhm. Ich glaube, einer ist außen vorgelaufen, da hätte er ihn wahrscheinlich hingespielt, aber es hätte jetzt keinen großen Impact gehabt. Samuel ist einfach ein Spieler, der sich in alles reinhaut, manchmal einfach ungeschickt ist in der Zweikampfführung. Hat auch wirklich kaum, so das merkt man auch, wenn er vorne steht, überhaupt kein Körpergefühl, wenn er mit seinem Körper reingeht. Mhm. Da fehlt es einfach am allen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es Absicht war, auf keinen Fall. Er hat sich ja danach auch direkt entschuldigt und am Montag, glaube ich. Es war einfach eine dumme Aktion. Und ob Gerrach das hätte sehen können, weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube, er stand hinter denen.
Und Jeka war auch noch dabei, ne? Der stand auch noch davor.
Er hat tatsächlich Onyeka erst die gelbe Karte gegeben. Und dann hat Karasor gesagt, du, das war der Falsche. Der Essende war das. Von hinten sah es ja tatsächlich aus, als hätte er ihn nur so eine Art Gehfehler gegeben, glaube ich. Und dann, wenn du die Bilder siehst, natürlich, das ist eine klare rote Karte. Und auch einfach eine dumme Aktion gewesen, muss man auch einfach mal so sagen.
Ja, also ich unterstelle mir auch nicht die Verletzung, die Absicht, Stürmer zu verletzen, aber es war halt gedankenlos, finde ich. Also wir hatten das schon mal in irgendeinem Spiel, wo irgendwer, oder vielleicht war es auch einer von uns, wo einer einfach so hinterhergeht und gar nicht mal an den Ball kommen kann und dann halt voll den Gegner trifft. Ich weiß nicht, was für ein Spiel war denn das?
Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war diese Wolfsburg rote Karte, wo sie zurückgenommen wurde.
Diese Verwechslung mit Karasor, ne?
Ja.
Ja, genau.
Das war, wo der Wolfsburger rot gesehen hat, wegen brutalem Foul, und dann hat der Schiedsrichter das zurückgenommen.
Ja. Murak, glaube ich, war das. Ja.
Genau.
Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall bitter für den VfB. Ich war im Stadion, ich habe es halt überhaupt nicht gesehen. Habe nur gesehen, okay, Stiller liegt da und habe dann irgendwie gelesen, dass er dann halt beim Runtergehen dann halt geweint hat, was auch weniger, glaube ich, wegen der Schmerzen, sondern mehr wegen der Bedeutung war. Essend hat Sperre für 4 Spiele bekommen. Andreas, findest du das angemessen? Zu viel, zu wenig? Also, ja, also ich war ganz kurz, ich weiß nicht, ob er schon mal irgendwie eine Sperre diese Saison
hat. Ja, hatte er wegen der Tätigkeit.
Ah, okay, ja gut, weil dann wird das mit Sicherheit darauf gerechnet worden sein.
Ja, also ich fand es auch hart, aber ich glaube, bei Wiederholungstäter ist da der DFB weniger gnädig.
Ja. Ja, und ansonsten, du hättest schon gesagt, Verletzungen am Bänderapparat. Der VfB will, ich glaube, auch aus taktischen Gründen noch nicht sagen, ob er spielt oder nicht spielt im Finale. Aber das kam natürlich zur Unzeit, oder Andreas? Also gerade, weil es in diesem Spiel einfach auch um nichts mehr ging. Also wenn wir damit jetzt die Meisterschaft klar gemacht hätten, oder die Champions League oder die Conference League meinetwegen, hätte man vielleicht noch gesagt, okay, das ist ja jetzt Endphase Bundesliga. Aber sowas einfach nur überflüssig wie ein Kropf.
Ja. Also irgendwie, ich bin auch so in die letzten 2 Spiele, gehe ich rein, denke mir, hey, Hauptsache es verletzt sich niemand. Ja, Pustekuchen, was das angeht. Aber ich hoffe, dass er fit ist und ja, ich denke auch, dass wir auch ohne Stiller Favorit sind. Also jetzt nicht respektlos gegenüber Bielefeld gemeint, aber es ist halt so, wir sind der Bundesligist, die sind der Drittligist, beziehungsweise der Zweitligist jetzt übrigens, Glückwunsch. Ja. Aber das ist halt ein Klassenunterschied, immer noch. Und das müssen wir auch so gewinnen.
Ja, klar, aber es ist natürlich schon ein wichtiger Spieler und gerade wenn du halt dann du wirst gegen Bielefeld muss es natürlich zum einen auf den Einsatz ankommen, du darfst dich da nicht von denen irgendwie überrennen lassen, weil die on fire sind, aber du musst dann natürlich auch deine individuelle Qualität einsetzen und dein individuell bester Spieler, meiner Meinung nach, ist Angelo Stiller. Deswegen, wir müssen gespannt sein. Er hat jetzt, es gibt auf Twitter bereits Heilungsverlaufs-Ultras, die das genau verfolgen, jetzt den Heilungsverlauf. Schauen wir mal, was da raus.
Ist da schon mein VfB-Ticker oder so?
Nee, die Warte der, ich habe schon gedacht, die Bänder der Nation oder die Bänder
Baden-Württemberg. Die Kesselstadt.
Die Bänder der Kesselstadt.
Aber
also, guter Folgentitel.
Eine Sache ist mir aufgefallen. Wie viele Platzverweise hatten wir eigentlich mit VfB-Beteiligung diese Saison oder diesen Rückrunde? Also schon das 4. Spiel so gefühlt.
Ja, letzte Woche 2, diese Woche 1. Es waren schon ein paar, aber wir haben auch selber ein paar gesammelt. Also
auch gegen Leipzig hat der Gegner 2 gesehen.
Stimmt. Also, ja, stimmt, das waren diese 2 Dinger kurz vor Ende, ne? Ja. Ja, es ist wild. Irgendwer hat dann auch irgendwie, ich habe irgendwelche Diskussionen auf Twitter noch geführt und meinte dann, ja, und der, kein Wunder, dass Augsburg schon so viele gelbe Karten. Und dann dachte ich mir, naja, wir haben auch 3 Spieler mit neun gelben Karten und 3 mit 4. Also vielleicht ein bisschen den Ball flach halten. Ich muss sagen, ich habe mich ja mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt. Ich war am Sonntagabend fuchsteufelswild, wie man, glaube ich, noch nachlesen kann. Also alles sehr, sehr unschön.
Aber es ist ja auch verständlich. Ich meine, es ist der Schlüsselspieler. Ich habe das ja auch komplett verstanden. Ich war auch überrascht, als ich dann tatsächlich, weil ich habe auch nach den gelben Karten geschaut. Ich glaube, wir sind auf Platz 2 und 3. Sind halt, wie gesagt, klar kannst du in so ein Spiel nicht reingehen und Larifari machen. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Aber so dann auch reinzugehen, ist halt auch wieder, ist es einfach nicht. Und das weiß Sende auch. Das Problem ist, es ist jetzt einfach schon das 2. Mal gewesen und er hat sich davor auch schon so einige Situationen gehabt, wo man sagt, ey, jetzt entspann dich mal ein bisschen, geh nicht so rein, wir brauchen dich noch, aber irgendwie lernt er nicht daraus. Das ist so ein bisschen das Problem bei ihm.
Ja, also ich sehe gerade genau, der FCA hat 72 gelbe Karten, der VfB 65, aber das nimmt sich und in der Fairness-Tabelle Augsburg auf Platz 18 und Platz 1 und der VfB aber auch nur 5 Plätze dahinter. Gut, genau, dann merkte man, glaube ich, schon, Andreas, dass der VfB ziemlich neben der Spur war. Also ich habe mich nur so gewundert, wir waren natürlich in Überzahl, aber Augsburg hat es, finde ich, relativ gut verteidigt in Unterzahl, war relativ stabil, aber dem VfB hat man, glaube ich, den Schock angemerkt, oder Andreas, über die Auswechslung von Angelo Stiller?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, dass so ein bisschen das Selbstvertrauen weg war. Das Augsburg so das Gegenteil ist. Ich dachte so, jetzt wissen wir mal weniger, jetzt muss jeder ein bisschen mehr Gas geben und so ein bisschen härter gepusht hat, auch den VfB da ein bisschen überrascht hat.
Ja. Gummi dann auch mit dem Kopfball in der 30. Minute, der vorbeiging. Marco, hättest du dir mehr erwartet, trotz der Unterziel, oder warst du froh, dass man da Schadensbegrenzung oder war dir die Schadensbegrenzung wichtiger, so will ich eigentlich fragen, oder hättest du noch ein bisschen mehr erwartet gegen den VfB, der dann ziemlich am Wackeln war in Überzahl?
Also ich erwarte offensiv von uns eigentlich überhaupt nichts mehr tatsächlich. nee, es war ja klar, wir spielen mit 10 Mann und ich meine, wir haben ja auch dann nicht offensiv gewechselt oder so. Im Grunde genommen haben wir mit 2 Offensiven dann gespielt und mit 7 Defensiven. Klar ist mal so eine Situation, wo Gummi den Kopfball trifft, der war jetzt aber auch nicht wirklich knapp war. Mhm. Also, wie gesagt, es war unter Toro bis immer so Safety First und so haben wir dann ja auch weitergespielt. Man hat ja auch gesehen, wie von Minute zu Minute waren wir immer tiefer gestanden und deswegen, ja, offensiv ist es bei uns momentan oder über diese Saison über, ich glaube, wir haben 34 Tore jetzt geschossen insgesamt, das ist halt einfach viel zu wenig. Ja. Offensiv erwarte ich wirklich überhaupt nichts mehr von diesem Trainer tatsächlich.
Mhm. Ja, wobei, und das, ich meine, wir kommen später noch auf Claude Maurice und Sende, die waren ja, Claude Maurice kam der in der Winterpause oder war der Anfang der Saison, weil der hat ja zwischenzeitlich schon durchaus Tore gesammelt. Als es auch für euch so ein bisschen weiter hoch in der Tabelle ging, da dachte ich eigentlich, okay, jetzt habt ihr euren Demirovic hat so ein bisschen gefunden, aber der hat ja auch schon länger nicht mehr getroffen jetzt.
Ja, das Problem an Claude Maurice ist natürlich, dass er so der Einzige in diesem Team, wir haben jetzt Köme auch drin, aber der hat nicht oft gespielt, aber mit Claude Maurice ist halt so der Einzige, der wirklich was am Ball kann. Und das sieht man und das weiß auch jedes Team und jedes Team stellt sich mittlerweile einfach darauf ein und stellt den einfach zu. Und dann hast du uns eigentlich schon ausgehebelt offensiv, weil er so wirklich der Einzige ist, der wirklich Dinge macht, die man von uns nicht erwartet. Das ist halt einfach das Problem. Es liegt nicht mal an ihm, es liegt einfach an dieses gesamte Offensivkonstrukt, dass er wirklich auf sich alleine gestellt ist und man hoffen muss, dass er sich doch irgendwie gegen 3 Leute durchspielt. Das ist einfach so das Problem. Aber für mich trotzdem einer der Spieler, mit der Spieler der Saison für uns in diesem Team auf jeden Fall. Er kam ablösefrei im Sommer übrigens.
Ah ja, stimmt. Okay, ja gut. Immerhin. Das ist ja dann schon mal gut, dass man da dann keine 50 Millionen ausgegeben hat. ja, aber es ist halt, macht ja dann schon einen Unterschied, ob du viel Geld für einen Spieler ausgibst, der nicht so ganz so funktioniert, wie er sollte. Oder ob du hast ja dann immer noch, du hast ja Spieler immer nicht nur für eine Saison, meistens. Gut, in der 34. Minute musste der VfB erneut wechseln und stellte damit einen der vielen komischen Rekorde in dieser Saison auf. Keitel und Jelsch waren nämlich in der 27. Minute zusammengeprallt, humpelten dann noch so ein bisschen weiter. Der eine mit einem Bluterguss, der andere mit einem Pferdekuss. Genau, Keitel musste also wieder raus. Für ihn kam Mio rein und für Jelsch kam Jaquez rein. Und Andreas, als ich das gesehen habe, stand, dachte ich zuerst, Alter, was ist denn heute los? Genau, sind die frühesten 3 Auswechslungen in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich sogar. Genau, dann hast du halt gut, Keitel war halt vor allem von der Position halt wichtig, weil er halt Stiller ersetzt hat und Jelsch war natürlich für die Defensive wichtig. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie das Spiel ausging. Wie war deine Reaktion auf diese Szene und dann diese Doppelauswechslung nach 34 Minuten?
Also ich habe die Szene nicht gesehen. Die war auf der anderen Seite. Mhm. Ich dachte, das wäre wieder irgendein Fall von Augsburg gewesen. Also haben sie schon einen.
Dachte ich aber ehrlicherweise auch zuerst so, Alter, die scheiß Augsburger schon wieder.
Das habe ich auch gelesen.
Haben auch alle gesagt, ja, voll die Tretertruppe. Also, aber so, ja, das ist so ein VfB, typisches VfB-Ding jetzt gerade, dass man sich so unglücklich verletzt in so einem Spiel, wo es eigentlich gar nichts mehr geht, dass man ineinander rennt. Ja, war sehr viel Pech dabei und ich dachte, oh Gott, wenn das so weitergeht, wird in Bielefeld unsere zweite Mannschaft spielen. Aber die hat gegen Bielefeld gewonnen, also.
Aber auch nur mit Spiel. Ja. Mit das Rückspiel ging 4-0 für Bielefeld, glaube ich, aus. Ja, genau. Also auf jeden Fall der VfB ordentlich durchgewechselt. Hatte dann aber auch noch ein paar Chancen, also Woltemade und Mio, die beide an Finn Damen scheitern in der 35. Minute. Aber Augsburg hatte durch Cesiger und Claude Maurice zwei Chancen. Und also auch da, klar, da war der VfB natürlich nochmal durchgerüttelt. Und man ging dann auch mit dem 1-0 in die Halbzeit. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Andreas, der VfB hätte aus seiner Überzahl ein bisschen mehr machen müssen. Auch wenn ich natürlich sagen muss, ja klar, wenn du drei Spieler auswechseln musst und von denen zwei wirklich Stammspieler sind, dann macht das natürlich was mit einer Mannschaft. Wie zufrieden warst du mit der ersten Halbzeit?
Ja, ich habe mir jetzt auch mehr gewünscht, dass da die Mannschaft ein bisschen mehr pusht, das ein bisschen ausnutzt, dass man jetzt einmal mit mehr ist. Aber es ist halt ein Stürmer, der fehlt. Das heißt, wenn du da noch auf Verteidigung setzt, dann macht es sie auch ein Stück weit wieder wett. Deswegen war es mir schon klar, dass das wieder so kein schönes Spiel wird, dass Augsburg wahrscheinlich auf Kontern lauern wird und versucht, diese Unterzahl irgendwie auszugleichen durch einen durch eben dieses tiefe Stehen. Ja, es wurde ein Geduldsspiel und das habe ich so erwartet.
Ja, genau. Woltemade hat da noch eine Chance, wo er sich dann sehr weit nach außen drängen lässt und dann quasi von der Grundlinie den Ball nach innen bringen will, aber der Pass wird dann halt entsprechend abgefangen. Mio sieht noch gelb in der 47. Minute, seine 9. Gelbe Karte in dieser Saison übrigens, aber ich weiß schon gar nicht mehr wofür.
Aber nicht zum Meckern.
Es war, glaube ich, diesmal nicht wegen Meckern. Marco, wie groß war noch deine Hoffnung auf 3 Punkte, nachdem ihr dann nochmal ein, zwei Chancen hattet und es nur 0-1 stand zur Halbzeit?
Ja, gut. Hoffnung war natürlich, ich bin momentan einfach negativ eingestellt auf diese Mannschaft und deswegen war es für mich klar. Für mich war tatsächlich so der erste Gedanke, oh, zum Glück habe ich mir diese zwei, drei Stunden Fahrt nicht angetan, weil das Spiel einfach schon nach 10 Minuten entschieden war. Ich habe tatsächlich nichts mehr erwartet. Ich wusste auch ungefähr, wie dann der Spielverlauf in der zweiten Halbzeit aussehen wird. So war es dann letztendlich auch. Deswegen, so erste Halbzeit war noch in Ordnung, aber mehr war es dann auch nicht tatsächlich so. Die Claude-Maurice-Chance hätte vielleicht reingehen können. Es war dann auch ein bisschen unglücklich. Vielleicht hätte ich noch annehmen müssen. Aber so, letztendlich hat man dann schon gesehen, dass wir ein Mann weniger waren.
Ja, und der VfB hat ja auch andere Spiele schon Überzahl bestritten und hat es dann nicht wirklich, also auch gegen St. Pauli, wo wir 30 Minuten Überzahl waren, haben uns auch lange schwer getan damit. Ja. Die zweite Halbzeit ging dann allerdings besser los, der VfB wieder so engagiert dabei und belohnt sich dann auch, finde ich, mit dem 2-0 durch Woltemade. Und Andreas, das war so ein klassisches Woltemade-Tor, oder? Ja. Kriegt den Ball, fummelt sich da durch und zieht ihn ins Eck rein. Wie fandst du das Tor?
Sag mal deine. Also ich habe jetzt mal gedacht, die verstolpern den Ball, da war ja doch dieser komische Doppelpass mit Mio. Aber das macht Woltemade auch technisch richtig gut, so halb aus der Drehung, entgegen die Laufrichtung des Torwarts. Sehr stark gespielt, also Respekt dafür.
Ja, und das, also wollte man das eigentlich fast noch, also einfach aufgrund seiner Zuverlässigkeit, fast noch meine größte Hoffnung fürs Pokalfinale, weil ich glaube, das ist, also der macht so Dinge einfach und die Mirovic hat ja später auch getroffen, die brauchen dann manchmal ein bisschen zu viel oder die wollen es dann zu. Ja, das ist einfach anders. Also wollte man ist einfach ein anderer Stürmertyp und das merkst du. Und deswegen hat er halt auch jetzt in der Rückrunde schon 7-mal getroffen, ohne jetzt die anderen beiden schlecht reden zu wollen. Also ganz, ganz stark gemacht. Der VfB nutzt auch endlich mal seine Chancen, weil ich hatte schon ein bisschen schon die Befürchtung, dass es wieder so läuft, dass wir jetzt da, dass wir da 80 Minuten lang quasi ein 1-0 verteidigen und unsere Chancen nicht machen. Das Spiel war aber damit eigentlich schon durch, oder Marco?
Ja, war so mit der Entscheidung. Ich meine, Woltemade ist momentan einfach unfassbar in Form. Zeigt auch einfach, was für ein Talent er hat. Wird auch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es mit der U21 aussieht, aber ich schätze mal, dass er eher Nations League spielen wird tatsächlich. Also meiner Meinung nach hat er sich absolut verdient, weil momentan wirklich auch meiner Meinung nach der bessere Stürmer ist. Auch ein besserer Stürmer ist momentan ein Burkhardt oder ein Tim Kleindienst tatsächlich. Nee, hat man einfach gesehen, was er für eine Qualität hat. Auch wenn wir da wieder nur zugeschaut haben und ihn da gewähren haben lassen. Aber gut, Finn hat dann am Ende keine Chance gehabt, weil er gegen die Laufrichtung. Ja. Nee. Aber das Spiel war durch dann halt. Ja, tatsächlich.
Ja, ist aber extrem gut gemacht. Und ich meine, also er wollte mal, wurde ja auch für die letzte Länderspielpause im März nicht nominiert, weil er, glaube ich, geplant ist, dass er die U21, ist das EM? Glaube ich, spielt. Ja. Genau, also das ist, glaube ich, schon so eingeplant, weil sie ihn da halt brauchen wohl. Mhm. Aber gut, ich meine, wenn er, weißt du nicht, ne, wenn er jetzt 3 Tore im Pokalfinale macht, dann können wir gut vorstellen, dass Nagelsmann dann sagt, ja komm, dann komm halt mit zum Nations League Finalturnier da. Also weiß ich nicht, schauen wir mal. Zu wünschen wäre es ihm auf jeden Fall.
Ja, du sendest ja damit sonst auch ein falsches Zeichen. Ich meine, ja. Er ist ja momentan einfach der beste deutsche Stürmer, den wir hier haben. Und warum sollte ich den besten deutschen Stürmer dann für die U21 freistellen lassen? Ich meine, lass ihn in der Nations League genauso spielen, wie er es am Sonntag für den VfB gemacht hat, und der wird da genauso performen. Also,
Ja. Dann wechselte der FCA in der 58. Minute das erste Mal. Henry Kudusu kam für Robert Gumni rein und Arne Meyer für Mert Kümür. Was hatte das bei euch für taktische Auswirkungen?
Mit Arne Meyer auf jeden Fall, dass wir defensiver werden. Mhm. Noch defensiver tatsächlich. Kudusu wollte ja wahrscheinlich ein bisschen Geschwindigkeit mit reinbringen. Wollte wahrscheinlich aus einer noch kompakteren Defensive. Schätze mal, dass er dann in so einem Dreierverbund im Mittelfeld spielen wollte. Und Claude Maurice dann als alleinige Spitze vorne. Eher dann auf die Konter setzen mit Kudusu dann. Was dann auch eher so semi-gut geklappt hat. Aber gut, mit Arne Meyer ist halt auch einfach so ein Spielertyp, der einfach viel zu langsam ist für die Bundesliga. Kam auch des Öfteren mal auch in einigen VfB-Situationen einfach zu spät oder war überhaupt nicht anwesend. Deswegen hat es eher negative Auswirkungen gehabt tatsächlich.
Dann musste Finn Dahmen zweimal eingreifen. Musste ein paar Mal eingreifen, aber in dieser Szene nur einmal, und zwar gegen einen Schuss von Stenzel, der gar nicht mal so schlecht war, Andreas, oder?
Nee, ich habe den auch drin gesehen. Den würde ich auf jeden Fall gönnen, dass er mal ein Tor schießt. Also gerade mit diesem Fußballgott-Ding, das hätte auf jeden Fall das Stadion zum Kochen gebracht.
Ja, zumal man ja das immer so ein bisschen ironisch sagt mit dem Fußballgott, weil er halt also schon lange da ist, aber halt selten spielt. Aber doch durchaus in den letzten Spielen immer mehr reinkommt, habe ich das Gefühl. Und also finde ich auch, wenn er jetzt im Finale spielen würde, würde ich jetzt nicht sagen, dass es unverdient wäre, so wie er momentan in Form ist. Also klar, das ist jetzt, wenn du einen fitten Stereo hättest, würde der wahrscheinlich spielen. Aber kann man sich echt nicht beschweren. Nochmal kurz zu Finn Dahmen, der ist ja jetzt, ich habe nochmal gerade geschaut, die zweite Saison bei euch Stammkeeper. Wenn ich es richtig sehe, der war letzte Saison 31 Spiele gemacht, habe ich mir nochmal hier aufgegriffen. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem?
Ja gut, der war ja dann am Anfang der Saison in der Hinrunde verletzt, war ja Labrovic dann vor ihm, der hat so ein katastrophales Spiel gegen Kiel gehabt, das 5-1. Dann muss man einfach sagen, hat sich Estoro gedacht, ja okay, wechsle ich mal die Torhüter, weil läuft ja ziemlich schlecht. Und hat sich da, dieser Torwartwechsel hat ihm wirklich so den Job gerettet tatsächlich, habe ich so das Gefühl, weil wir einfach dadurch viel stabiler waren mit ihm. Ich weiß auch nicht warum, weil ich fand Labrovic nicht schlecht. Aber Finn ist einfach vom spielerischen Aspekt her und auf der Linie auch einfach krass. Also das hat man ja auch beim 1-0 gesehen. Ich meine, dass er den ersten da rausfischt, ist schon stark. Und für uns ein absolut wichtiger Spieler. Ich glaube, ohne ihn hätten wir diese 11 Spiele in Folge hintereinander nicht verloren, hätten wir ohne ihn wahrscheinlich nicht geschafft. Deswegen bin ich froh, dass sich sein Vertrag automatisch verlängert hat. Mhm. Ist ja auch nicht ohne Grund jetzt auch ein bisschen im erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Ja. England beobachtet ihn ja natürlich auch gerade, hat ja auch schon so einige Interessenten aus England. Ich finde das auch nicht ohne Grund, weil er für uns einfach ein absolut wichtiger Spieler ist.
Ja. Ich habe mir gerade nochmal nebenbei aufgemacht, wer dann sonst so im Tor stand. Kubek hatte ja letztes Jahr, ich glaube, der hat sogar gegen uns in dem gespielt, das eine Spiel. Ich habe immer sowas in Erinnerung.
Kann gut sein, ja.
Ja, genau. Und davor kam ja schon Giekewitz. Genau, aber der dann auch gegangen ist. Genau, also das ist echt, für den Damen finde ich beeindruckend, wie der sich entwickelt hat. Und ist auch mit 26 ist im besten Fußballeralter, muss man sagen. Der Kubek stand letzte Saison im vorletzten Spieltag stand er im Tor gegen uns, daher hatte ich dir noch in Erinnerung.
So stimmt, ja. Ja, da war ja die Verletzung schon von Finn.
Ja, genau. Ja, genau. Gut, die Frage, ich habe die Szene gar nicht mehr ganz vor Augen, ich weiß nicht, ob einer von euch noch vor Augen hat, alle forderten Elfmeter, als Giannoulis gegen Lewiding, glaube ich, ein bisschen mit den Ellenbogen gearbeitet hat. Gera hat es nicht gepfiffen, Andreas, ich weiß nicht, ob du die Szene noch vor Augen hast. Oder ob du sie nochmal angeschaut hast hinterher, war es für dich ein Elfmeter?
Also ich habe die Szene auch nur aus dem Stadion gesehen. Ich glaube, in den Highlight-Videos kam das dann nicht vor. Für mich war das aber auch das Foul auf jeden Fall vor der Linie. Also klar war das ein Foul von Giannoulis, aber
Achso, ich spreche immer falsch aus, sorry.
Alles gut, ich bin's gewohnt. ich meine, gut, dass der Gap gesehen hat. Hat er nicht anders verdient, aber ja. Lewiding ist ja ein kleines Problem, aber das gehört den anderen Gründen. Nee, ich meine, da war die Messe aber auch schon gelesen. Ich meine, da muss ich noch nicht so reingehen.
Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht noch übermäßig drüber diskutieren.
Es war auch klar vor der Linie, also war jetzt kein Elfmeter tatsächlich, ja. Aber es war ein Foul. Klar. Ja.
Gut, in der 75. Minute wechselte dann der VfB zum dritten und letzten Mal. Demirovic kam rein für Lewiding. Und Wagnermann für Stenzel. Wie fandst du Lewiding, Andreas, in dem Spiel?
Ich fand, dass das schon wieder ein besseres Spiel war von ihm.
Fand ich auch.
Ich finde, auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall in der ersten Situation das Tor verdient gehabt. Sonst immer recht solide. Also hat jetzt keine Highlight-Szenen gehabt, aber sonst hat er immer gut mitgespielt, saubere Pässe gespielt und was kann man jetzt heute noch von ihm mehr erwarten, in der aktuellen Fassung von ihm?
Ja, ja. Und gleichzeitig dann hatten wir schon über unsere Besetzung, über Traumbesetzung für die rechte Abwehrseite hatten wir schon gesprochen. Die Frage ist, an wen erinnert euch Demirovic mit seiner neuen Frisur? Ich musste direkt an The Real Slim Shady denken, für die Älteren unter euch. Interessante Frisur, vor allem mich zuerst gedacht, wer ist denn das im Stadion? Aber ich habe nur gesehen, okay, Demirovic kommt rein, dann lief da plötzlich jemand mit blonden Haaren vorne und dachte, wer ist denn das? Weil der einzige andere, der sich die Haare bei uns färbt, ist Alder Kiel und der ist verletzt. Andreas, an wen erinnert dich Demirovic mit seinen blonden Haaren?
Also ich weiß nicht, ob du Wrestling geschaut hast.
Nee.
Aber so ein bisschen an Kevin Nash. Der hatte auch mal so eine Frisur und der war auch so ein Riese. Ricky wird ihn wahrscheinlich kennen, ich meine. Grüße gehen raus. Aber der hat mich so ein bisschen an ihn erinnert. So.
Ja. Gut, über den Kopf, den Blondierten, reden wir dann später noch. Erstmal kommen wir in die 80. Minute. VfB hatte erst eine Chance durch Undav, der leider ein bisschen verzieht. Dann Demirovic mit dem Alu-Treffer und dann kommt der Ball zu Mio und zwar von Philipp Tietz und Mio zieht einfach ab und macht den rein. Ich war ein bisschen überrascht, dass das Tor gefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Markus, es passte so ein bisschen zum Spiel des FCA, dass dann Tietz noch diesen Fehlplatz direkt auf Mio spielt und der quasi direkt daraus das 3-0 macht, oder?
Ja, es war mal wieder so eine Fehlerkette. Irgendwie haben wir den Ball auch nicht richtig rausbekommen. Ich glaube, wir haben dreimal versucht, ihn rauszuschlagen und dreimal hat es nicht so richtig funktioniert. Hat einfach auch zum Spielverlauf gepasst. Wir haben auch einfach nicht mehr diese Coolness gehabt da hinten. Und war ja klar, der VfB hat gedrückt, die wollten das Spiel jetzt so schnell wie möglich entscheiden. Und durch den Fehlpass ist es ja dann auch entschieden. Weil ich weiß nicht, vielleicht hat Mio sich auch gedacht, dass Demirovic vor ihm steht, weil Tietz hat ja nahezu dieselbe Frisur gehabt. Deswegen war es dann auch für ihn ein bisschen leichter, den so reinzumachen. Aber ja, da hat ja auch Damen auch keine Chance gehabt, weil ich glaube, die Sicht war auch gesperrt von Matsima. Nee, war auch wieder ein verdientes Tor, sagen wir es mal so.
Ja, du rechnest ja als Torhüter auch nicht damit, dass in der Situation der Ball dann direkt zum Gegner kommt, der auch direkt nicht irgendwie lange rummacht, sondern abzieht. Deswegen, ich glaube, da sollte man Damen auch wirklich keinen Vorwurf machen. Der FCA wechselte nochmal, Elvis Ratschai kam rein für Frank Onyeka. Hatte das noch? Also Auswirkungen aufs Spiel hat es offensichtlich nicht mehr, aber was war so die Idee dahinter?
Die Augsburger, die das jetzt dann hören werden, die wissen, was ich von Ratschai halte. Es hat keinen positiven Impact oder irgendwas, ihn da in dieser 82. Minute reinzubringen, weil er weder für die Offensive noch für die Defensive einen Mehrwert bringt allgemein. Deswegen ist es einer von Torups Lieblingsspielern, deswegen hat er ihn wahrscheinlich gebracht, aber so Auswirkungen dann auch eher wieder negative als positive tatsächlich.
Ja, ja. Und genau, dann war das Spiel eigentlich auch schon durch. Der Spieler, den Andreas nicht mag, wie wird er ausgesprochen?
Janulis,
dann noch mit einer gelben Karte nach einer Grätsche gegen die Mirovic, wo ich auch schon wieder Halt hatte, aber das mehr wegen des Pokalspiels, nachträglich noch. Und dann in der 88. Minute die Mirovic mit dem 4:0 nach einer schönen Flanke von Fürich schön reingemacht. Das war für die Mirovic auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken fürs Finale. Oder Andreas?
Ja, also auf jeden Fall für viele VfB-Spieler war das ein Selbstvertrauensboost. Also auch für Mio, dass er jetzt endlich auch mal wieder ein Tor macht. Ja. Ist jetzt auch lange her. Jetzt auch, dass Demirovic endlich wieder trifft. Wobei er hat, glaube ich, schon gegen Dings getroffen, gegen Pauli. Nee, das war Woltemade.
Das war Woltemade. Er hat gegen Bochum hat er getroffen.
Ah, ja. Aber ist auch schon länger her gewesen, insofern. Allgemein, glaube ich, das war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel für die Mannschaft, also was so dran angeht, dass sie nochmal pusht, dass sie doch da wissen, wo das Tor steht, weil das war so das Problem der letzten Wochen und dass sie jetzt endlich wieder im Rhythmus sind und nicht, dass sie jetzt wieder wie unglücklich 1-0 verlieren, wie gegen Heidenheim.
Ja, ich denke, also damit kommen wir, denke ich, auch schon ein bisschen zum Fazit. Klar, du hast jetzt zweimal Spiele gehabt, die du in Überzahl gewonnen hast, aber auch die musst du erstmal gewinnen und dass du dann 2-0 spielst und dass du zweimal, dass du halt 5 Tore in den 2 Spielen schießt, das ist, wenn du es halt ganz neutral betrachtest, sagst du ja, okay, das kann man irgendwie erwarten vom Vizemeister und in Überzahl auf der anderen Seite, wir haben so viel Nackenschläge, es gab die letzten Monate mit diesen ganzen Heimniederlagen und diesen dummen Niederlagen und haben wir alles die letzten Wochen besprochen, dass es einfach gut für den Kopf ist und darauf kommt es halt an fürs Finale. Wir spielen gegen Zweitliga-Aufsteiger. In der ersten Runde haben wir einen Zweitliga-Aufsteiger mit 5:0 in deren Stadion abgeschossen, aber das ist natürlich ein ganz anderes Spiel jetzt, das muss uns allen klar sein. Preuß Münster, und da werden wir sicherlich auf beiden Seiten dort oben viele Zustimmung, dass Preuß Münster nicht Arminia Bielefeld ist. Auch nicht in dieser Situation. Und, ich glaube, das tut der Mannschaft einfach gut. Begleitumstände hin oder her, jetzt auch die Verletzung ist natürlich nochmal was, was dann mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen in den Köpfen gearbeitet hat während des Spiels. Aber an sich, glaube ich, ist es einfach für jetzt das Finale, ist es eine gute Vorbereitung für den Kopf. Bringt Selbstvertrauen, die Stürmer haben getroffen und man hätte, wie gesagt, ohne diese Stürmerverletzung hätte man eigentlich rundum zufrieden sein können mit diesem Spiel. Und natürlich dann hat endlich diese unsägliche Heimniederlagenserie beendet. Also ich glaube, das war schon ganz, ganz wichtig auch für die Stimmung rund um den VfB, mit dem die Leute auch nach Berlin fahren, oder Andreas? Oder sich das Spiel im Fernsehen angucken, wenn sie nicht vor Ort sein können. Dass du halt einfach nochmal diese beiden Spiele gewinnst und jetzt Leipzig muss man halt schauen, aber ich glaube, die beiden Spiele, das war schon wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man noch sieht, wie die Mannschaft dann verabschiedet wurde von der Kurve, dass es wieder so eine Einigkeit war. Ich meine, gegen Heidenheim gab es da schon ein paar Unmutsäußerungen, aber jetzt gab es so ein bisschen das persönliche Ende und am Ende hat man nochmal gemeinsam, wir holen den Pokal gesungen. Also auf jeden Fall gibt es nochmal einen Push für die Mannschaft und für die Fans auf jeden Fall. Auch für die Berlin-Fahrer wahrscheinlich steckt die Vorfreude erst recht, da im Stadion zu sitzen und den VfB anzufeiern. Ja. Also ich glaube, das kam echt zum richtig guten Zeitpunkt.
Ja, denke ich auch. Und ich bin auch einfach froh, dass wir jetzt mindestens zwei von diesen drei letzten Spielen gewonnen haben. Marco, du hast schon so ein bisschen ja so eine Bilanz gezogen, Saisonbilanz des FCA, aber erst nochmal vielleicht am Ende und nach diesem Spiel. Wie zufrieden bist du mit dem, du hattest 10. glaube ich, ne? Ein Platz hinter uns?
Elfter müssten wir sein.
Ja, Elfter. Und spielt es noch gegen Union am letzten Spieltag. Wie fällt deine Saisonfazit für den FCA aus?
Ja, es ist, ich gebe der Saison so eine 3 bis 4. Ich fand sie jetzt nicht komplett schlecht. So, man hat ja den Turnaround irgendwie gehabt. Auch wenn man sagen muss, dass da die Umstände mit diesem, wenn du 11 Siege in Folge nicht verlierst, dann kommt da natürlich ein gewisser Flow rein und du gewinnst dann Spiele, die du eigentlich nicht gewinnen darfst. Das nimmt man dann an unserer Stelle mit. Man hat schon gesehen, so Spieler wie Matsima oder Claude Maurice, die haben sich halt dann schon herauskristallisiert. Das ist für uns persönlich natürlich auch wichtig, weil wir ja auch Verkäufe brauchen für die nächste Saison. Deswegen, klar, als FCA-Fan, da darfst du nicht so viele Ansprüche haben, aber so, dass man halt vielleicht 3 Spiele vor Schluss vielleicht mal um Europa mitspielt, wäre dann schon was Schönes gewesen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja nächste Saison so. Wir haben ja die einen oder anderen Gerüchte zwecks des neuen Trainers. Da bin ich ja recht, recht gespannt, wie es dann aussieht.
Ja, wer ist da im Gespräch?
Kommt jetzt immer mehr in den Medien durch. Es soll tatsächlich Sandro Wagner im Gespräch sein. Ah, ja. Cool. Ist auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ich bin wirklich gespannt, wie die Analyse am Mittwoch ausfallen wird. Ich schätze mal nicht, dass sie pro Torup ausfallen wird. Auch einfach die letzten Spiele und die Spielweise an sich. Man hat einfach gesehen, dass sie da keine Fortschritte machen. Und es ist auch eine Spielweise, mit der sich der FCA nicht identifizieren will. Also dieses defensiv hinten sicher stehen und vorne mit Lücken Tor machen, das ist einfach nicht das, was wir wollen.
Ja. Ich finde es aber noch interessant, weil Jes Torup war ja auch beim VfB im Gespräch, nach dem Matarazzo damals gefeuert wurde. Und der kam vor allem deswegen nicht, weil sich, glaube ich, Sven Mislintat hat und Alex Werle nicht einig werden konnten. Weil Alex Werle schon ein Auge auf Bruno Labbadia geworfen hat. Ich glaube, da wäre Jes Torup immer noch die bessere Variante gewesen. Aber ist interessant, weil das ist eigentlich auch nicht das, wofür der VfB auch schon unter Matarazzo eigentlich stand. Gut. Gibt es zu diesem Spiel noch etwas, was ihr loswerden wollt?
Ich persönlich möchte nochmal vorheben, dass Demi nicht gejubelt hat oder verhältnismäßig wenig gejubelt hat. Das rechne ich ihm hoch an, aber ich glaube, er hat uns auch einfach viel, viel zu verdanken. Wir haben ihm den Wechsel nach Stuttgart ermöglicht, ohne große Probleme zu machen. Er hat für uns viel gemacht und wir haben ihm das zurückgegeben. Deswegen hoffe ich auch für Demirovic, dass er den Pokal holt. Hat er sich meiner Meinung nach absolut verdient, weil er für mich immer noch einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist. Und auch einfach zeigt, dass wir jetzt für ihn kein Verein sind, bei dem er jetzt mal einfach war, sondern dass er da wirklich es genossen hat, bei uns zu spielen.
Ja, nee, das ist mir aufgefallen, finde ich auch positiv. Manchmal finde ich, also es haben sich Leute ja Anfang der Saison aufgeregt, als dann Toni Rüdiger nach dem Tor gegen uns in der Champions League gejubelt hat, wo ich dachte, jo, der ist jetzt 9 Jahre weg. Also bitte, liebe Leute, auch wenn er bei uns aus der zweiten Mannschaft dann zu den Profis kam, aber das konnte ich dann noch nachvollziehen. Gut, Rüdiger ist vielleicht eh nochmal ein spezieller Fall. Finde ich auch völlig in Ordnung. Wer hat denn das auch so Stiller nach seinem Tor gegen die Bayern, glaube ich, nicht gejubelt, ne? Das ist ein bisschen albern. Mhm. Aber gut. Vielleicht sind es auch die Bayern sind und nicht der FCA.
Ich glaube tatsächlich andersrum. War das nicht so, dass er irgendwie vor der Kurve gejubelt hat und dann musste sich so reumütig entschuldigen?
Ja, das war es, genau. Also war gleiche Haltung sozusagen, nur dass er halt gejubelt hat, statt nicht zu jubeln.
Also ich weiß nur, dass Demirovic auch tatsächlich gegen die Freunde aus Freiburg gejubelt hat. Das fanden die Freiburger tatsächlich nicht so toll. Deswegen ist es dann schon ein gutes Gefühl, dass er es bei uns nicht gemacht hat. Also haben wir ja anscheinend nichts falsch gemacht.
Wobei ich glaube, damals hat er diesen Babyjubel gemacht, weil seine Freundin Frau schwanger war.
Ja, das hat er bei uns hat er tatsächlich auch schon gejubelt gegen Freiburg. Also da war es schon ein richtiges Problem für die Freiburger.
Ja, ich weiß auch, der hat ja im Hinspiel gegen Freiburg das erste Tor gemacht. Und der hat auch im Rückspiel, meine ich, bei dem 4-0 getroffen.
Ja.
Dass wir Freiburg 4-0 geschlagen haben, finde ich auch immer noch erstaunlich aktuell, angesichts der aktuellen Tabellenlage. Und da würde ich jetzt gerade mal hinspringen zur aktuellen Lage nach dem 33. Spieltag. VfB ist jetzt 9. mit 47 Punkten, 61 Tore immerhin, finde ich auch schon erstaunlich. Das sind erstaunlich viele nach den letzten Jahren. Genau, jetzt steht noch das Auswärtsspiel in Leipzig an und dann natürlich das Pokalfinale. Bielefeld ist auf dem Sofa aufgestiegen am Samstag, hat dann aber trotzdem noch 2-1 gegen Unterhaching gewonnen. Ja, schon auch abgestiegen sind in der dritten Liga. Die spielen jetzt noch gegen Mannheim, was das für den VfB für eine Wichtigkeit hat. Dazu kommen wir dann gleich noch. Ja, zu Leipzig. Was will man zu denen viel sagen? Die sind der 7. punktgleich mit Mainz. 3 Punkte hinter Dortmund, haben eine wesentlich schlechtere Tordifferenz als der BVB. Wenn die verlieren oder wenn Mainz gewinnt, droht eine Saison ohne Europa. Und das ist auch ein schönes Saisonziel, Platz 8 zu holen. Dafür müsste Bremen, müssten wir mehr Punkte holen als Bremen in dem Spiel. Und dann könnten wir Leipzig die Europa-Teilnahme versauen. Das wäre doch was, Andreas, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre echt cool. Ich glaube, ja, da haben wir alle, Mainz und wir, die Mission, das zu verhindern. Vielleicht verliert dann Red Bull das Interesse an Leipzig und will sich dann lieber an Paris FC oder Leeds United kümmern.
Ja, wobei, ob das so viel besser ist. Aber ja, genau. Wir haben ja Leipzig vor nicht allzu langer Zeit schon mal geschlagen, allerdings zu Hause. Danach haben sie von 6 Spielen nur noch 2 gewonnen, nämlich gegen Hoffenheim und gegen Wolfsburg, was auf dem Papier das keine große Kunst ist, außer für uns. Genau, danach aber 4 Spiele sieglos. Bei denen fehlt jetzt Lukas Klostermann gelb gesperrt. Henry Schlager, Haidara und Orban sind verletzt oder angeschlagen. Und wir hatten es, bevor du dazu gestoßen bist, Andreas, ich hatte es mit Marco schon mal im Vorgespräch. Sebastian Hoeneß hat angekündigt, dass er nicht rotieren will. Klar, er muss natürlich ein paar Spieler ersetzen. Also Al-Akil, bei dem reicht es immer noch nicht nach seiner Gesäßzerrung. Keitel ist mit Bluterguss auf jeden Fall raus. Bei Jelsch könnte es eine Punktlandung werden. Stiller ist klar. Bilal ist raus, Dergio ist raus. Meinst du, er sollte, also er hat schon angekündigt, dass er nicht rotieren will, meinst du, er sollte rotieren vom Pokalfinale oder nicht?
Also ich glaube nicht, aber vielleicht so, dass man ab der zweiten Halbzeit vielleicht so ein bisschen Intensität rausnimmt, dass man auch vielleicht dann ein bisschen die Leistungsträger ein bisschen schont, dass sie nicht die Spielpraxis verlieren, aber jetzt auch nicht hart an die Grenzen gehen. Also ich denke nicht, dass sich jetzt wir hatten jetzt so diesen Dreifachverletzungen bei Spiel gegen Augsburg. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich jetzt gegen Leipzig jemand verletzt? Also insofern denke ich, dass man da schon ein bisschen mit volle Pulle geht auch. Also ich wünsche mir, dass auch in Leipzig das bisschen zu versauen mit Europa endgültig. Ja, bisschen schade, dass Bilal, dass wir den nicht mehr sehen werden.
Also zumindest in diesem Spiel, ich weiß nicht, aber das hieß irgendwie, also es wäre natürlich geil, den im Pokalfinale zu haben, weil da hättest du so ein krasses, also zumindest auf dem Papier krasses Angebot an Stürmer mit Demirovic, Underv, Elbilal und Woltemade und noch Mio, da hättest du eigentlich so eine krasse Offensive eigentlich, dass die eigentlich für Bielefeld reichen müsste, aber ja, gut. Also ich glaube, es ist auch wichtiger, einfach im Flow da zu bleiben. Wie Leipzig das Spiel angeht, also keine Ahnung, für die geht es natürlich noch um extrem viel aus deren Sicht, weil nicht in Europa zu spielen, kommt, glaube ich, im Businessplan nicht vor bei denen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich finde es schon geil, auch wenn wir den Europa versauen, wenn wir das Spiel gewinnen. Aber wenn die da mit harten Bandagen um Europa kämpfen, dann möchte ich auch nicht, dass dann wir noch bis zum Letzten gehen, nur um dieses Spiel zu gewinnen. Das ist mir wichtiger, wir bleiben im Flow, liefern gutes Spiel ab und wenn es dann halt nicht gewonnen wird, dann ist es so. Ich glaube, viel mehr kann man auch zu diesem Spiel nicht sagen. Wir hatten das lange nicht mehr, dass der letzte Spieltag bedeutungslos war für uns. Und also klar, wir können auf Platz 8 springen. Ja, aber ich glaube, alles in allem überwiegt das Pokalfinale jetzt schon. Darüber haben wir am Anfang ein bisschen schon gesprochen. Wir reden dann nächste Woche noch ausführlicher darüber, dann auch, wen wir aufstellen würden. Und dann reden wir natürlich auch noch ein bisschen über das Spiel in Leipzig. Wir sind übrigens das erste Mal, dass wir in Leipzig gewinnen. Das wäre natürlich auch noch ein Ziel. Gut, zweiter kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns keine finanzielle Unterstützung zuteil werden lassen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder eine Bewertung bei Spotify. Wenn ihr uns bei YouTube hört, dann könnt ihr gerne die Glocke aktivieren und den Daumen nach oben da lassen. Dann finden andere VfB-Fans uns leichter. So, wir blicken noch ganz schnell auf die anderen VfB-Mannschaften und unsere Leihspieler. Es geht bei den Leihspielern wirklich schnell. Bei den anderen VfB-Mannschaften könnte es ein bisschen Gesprächsbedarf geben. Die Frauen gewinnen 6-2 beim SC Sand 2, dem in der Oberliga noch der große Rivale waren. Jetzt hat der VfB natürlich so krass aufgerüstet, dass das kein Problem mehr war. Leonie Meyer trifft zum vierten Mal in dieser Saison, Maike Messmer mit Saisontoren 13 und 14 in 21 Spielen wohlgemerkt. Jana Beustein trifft zum 13. Mal, Loretta Temay und Mandy Islaker mit dem unglaublichen 26. Tor im 21. Saisonspiel. Der VfB ist jetzt immer noch Tabellenführer, 59 Punkte, hat 3 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, 2. Das würde noch nicht für den Aufstieg reichen, aber der VfB hat die unfassbare Tordifferenz von 104-16 Toren, also hat auch die 100-Tore-Grenze in diesem Spiel geknackt. Wir kommen gleich noch zu, wenn der VfB jetzt noch verpflichtet hat. Die Mannschaft ist natürlich völlig überbesetzt für die Liga. Das ist klar. Also man ist quasi aufgestiegen, weil Hoffenheim 2 wird keine 30 Tore aufholen am letzten Spieltag. Man spielt jetzt noch gegen Schwaben Augsburg am Sonntag, interessanterweise, fällt mir krass auf, um 14 Uhr. Die Männermannschaft spielt aber, glaube ich, nicht so hoch, oder?
Regionalliga, das sind aber, glaube ich, abgestiegen.
Ah, okay. Ja, die Frage ging also eher an den Marco, weil der sich...
Ach so, sorry, stimmt, Augsburg.
Nee, Schwaben Augsburg müsste eigentlich, die hatten ja irgendwie Probleme mit den Lizenzen und Punktabzug, aber haben, glaube ich, den Beklassenerhalt, ja, 2 Punkte auf Platz 15, also könnte noch knapp werden, aber ich schätze mal, dass sie es schaffen werden, was natürlich ganz gut ist für Augsburg, weil so ein Augsburger Team ein bisschen oben zu haben, ist auch nicht schlecht tatsächlich.
Ja, und haben auch ein sehr cooles Vereinswappen, habe ich gesehen, ja, mit so einem Ritter, ja, auf so einem Schild. Es sieht aus wie so eine Skatkarte.
Ich finde die Trikots auch cool. Ja. So lila, ja, schön mit einem Ritter drauf. Ja. Das ist ganz geil.
Cool. Genau, dann steht am 29.05. noch das Pokalfinale an gegen, das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, ich krieg's mir zusammen. Auf jeden Fall wird gespielt auf der Sportanlage des TSV München in Korntal München und der Gegner ist im WV-Pokalfinale. Weiß ich nicht. Muss ich gerade gucken. Finale Frauen. Auf jeden Fall haben die Frauen noch ein paar Spielerinnen verpflichtet, nämlich eine österreichische Nationalspielerin, Nicole Biller vom 1. FC Köln, 85 Länderspiele für Österreich. Also auch da wird aufgrund der VfB spielt gegen Herrenberg im Pokalfinale, VfL Herrenberg. Außerdem Rosa Rückert von der zweiten Mannschaft der Eintracht Frankfurt und außerdem haben Maike Messmer und Celine Philipp ihre Verträge bis 2026 verlängert. Also bei den Frauen läuft's und kann man dann gegen Schwaben Augsburg am kommenden Wochenende dann auch komplett rechnerisch den Aufstieg feiern und dann hoffentlich noch dann auch das Double am 29. genau, an Himmelfahrt ist das, glaube ich, also wenn ihr da die Frau noch unterstützen wollt beim Pokalsieg, fahrt nach Münchingen. Der VfB 2 hat ein immens wichtiges Spiel am Freitagabend gewonnen. 1-0 hieß es am Ende bei Borussia Dortmund 2. Dominik Notnagel war nicht der Notnagel, sondern der Siegtorschütze, der Kapitän mit seinem dritten Saisontor. Mannheim gewann überraschend 4-2 gegen Dresden, was zur Situation führt, dass der VfB sowohl punktgleich mit Mannheim ist, aber 3 Punkte vor Dortmund und jetzt 1 Punkt gegen Essen, den Tabellen 10, die für die Saison auch schon durch ist, reicht am Samstag, um den Klassenerhalt klar zu machen. Mannheim spielt in Bielefeld. Bin ich mal gespannt, wie Arminia da drauf ist. Man wünscht ihnen natürlich, dass sie gewinnen, aber vielleicht nicht so hoch, damit sie nicht so viel fürs Pokalfinale haben, keine Ahnung. Dortmund 2 spielt gegen Saarbrücken, für die geht es noch um Aufstieg. Andreas, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit an, dass der VfB 2 die Klasse hält in der dritten Liga?
Ich meine, der Fußball hat schon verrückte Geschichten geschrieben, als dass jetzt Dortmund da jetzt noch gewinnt und wir verlieren. Ich denke, aber trotzdem so 75% ist die Chance, dass wir die Klasse halten und Dortmund dann runter muss und ja, bin noch gespannt. Ja, also ich wäre sehr gern hingefahren, aber da ist gleichzeitig eine Hochzeit, deswegen.
Ah, okay. Nicht. Ja, lieber dieses Wochenende die Hochzeit als dann nächste Wochenende. Ich kenne jemanden, der hat eine Taufe am 24. Mai, wo er hin muss. ja, genau, also ganz, ganz wichtiger Sieg. Hat mich auch echt überrascht. Dortmund war jetzt auch nicht so gut unterwegs, aber dass der VfB dieses Spiel zieht und schon wieder Dortmund schlägt in einem wichtigen Spiel zum dritten Mal in dieser Saison, ist ein kleines Trostpflaster dafür, dass die jetzt vor uns in der Tabelle landen werden. Gut, die U19. Spiel am 21. Mai, hatte ich schon letzte Woche gesagt, das Halbfinale im WFV-Pokal in Reutlingen und im Finale am 24. wird es dann gegen den SGV Freiberg gehen. Die U17 ist in der Meisterschaftsendrunde eine Runde weiter, hat 3:0 in Paderborn gewonnen. Am Sonntag war das, glaube ich, Ertu Krulligit mit 2 Treffern und Mikula Petrovski vor allem für die Tore verantwortlich. Und jetzt geht es am 9. Juni erst weiter und zwar dann gegen Leipzig. Das andere Halbfinale ist dann Gladbach gegen Bayern. Das heißt also, die U17 hat da die Chance auf die deutsche Meisterschaft gewahrt. Und dann gucken wir kurz noch auf unsere Leihspieler. Die sind alle verletzt. Wu Jong wird auch zurückkehren zum VfB. Konnte beim 0:3 gegen Heidenheim nicht mehr mitwirken. Jovan Milosevic war auch nicht im Kader bei Partizan Belgrad. Auch da ist ja schon alles entschieden. Die haben 1:2 verloren, werden Vizemeister werden. In der serbischen Liga Juan Perea konnte beim 3:0 im Derby gegen Grasshoppers Zürich, also vom FC Zürich gegen Grasshoppers Zürich nicht mitwirken. Der ist für den Rest der Saison raus. Luca Pfeiffer war nicht im Kader beim 2:2 des KSC in Regensburg, bei dem übrigens 3 VfB-Spieler also ehemalige VfB-Spieler für 3 von 4 Toren verantwortlich waren. Interessanterweise. Und Silas, wissen wir auch, dass er schon zurückkommt, war nicht im Kader beim 1:1 von Roter Stern gegen Vojvodina Novi Sad und Roter Stern wird oder ist schon Meister in der Saison, wie lange die Saison noch es geht, in Serbien. Gut, dann sind wir am Ende unserer Folge angelegt, die heute ein bisschen kürzer ist, aber ich glaube, die langen, entspannten Folgen, die kommen dann jetzt vor allem dann nächste Woche und übernächste Woche. Genau, wir hören uns auf jeden Fall jetzt nach dem Leipzig-Spiel, da werden wir aber vor allem über das Pokalfinale reden und dann werden wir hoffentlich vielleicht noch in Berlin, vielleicht in den Tagen danach, hoffentlich freudetrunken eine Folge zum Pokalfinale natürlich aufnehmen. Erstmal vielen Dank an unseren Gast Marco, dass du heute mit uns über das Spiel gesprochen hast, auch wenn es aus deiner Sicht nicht so erfreulich war. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Ich danke auch für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht.
Uns hat auch Spaß gemacht. Es war sehr schön, dass du da warst. Andreas, dir auch vielen Dank für deine Zeit heute.
Sehr gerne, gerne wieder.
Und genau, uns bleibt noch zu sagen, registriert euch bei der DKMS. Und ja, wir freuen uns jetzt noch auf das letzte Heimspiel der Saison und natürlich das Pokalfinale. Also, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.